Heute habe ich und jetzt die nächsten paar Tage bis zu unserem Treffen am Sonntagabend habe ich auf die Zukunft orientiert oder über Situationen bezogen. Veränderungen werden kommen. Das ist also mein Thema. Ich werde am Freitag, ein Desaster wartet auf uns, was es auch immer ist. Ich werde über die Endzeit predigen. Wir sind in der Endzeit mittendrin und wir müssen uns bereit machen. Maranatha, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und ich möchte über unseren Herrn sprechen. Und dann am Samstag reicht es aus, ein guter Mensch zu sein. Manche sagen ja und manche sagen nein und so weiter. Also gute Vorsätze zu haben etc. Dann am Sonntag früh um 10 Uhr unsichtbare Welten. Wir sind von unsichtbaren Welten umgeben, guten und schlechten. Der Herr ist der Herr über Leben und Tod, über die Lebendigen und die da waren und die da sind und die da kommen werden. Er ist der Herr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und unsichtbare Welten umgeben uns. Und vor allem der Herr umgibt uns. Der Herr umgibt uns von allen Seiten. Er umgibt uns von allen Seiten. Und der Heilige Geist, von dem heißt es, er wird bei uns bleiben, ewiglich. Der Heilige Geist ist das Beste, was du je bekommen konntest. Und was dir passieren konnte, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Dann möchte ich noch die nächsten anderen Termine am Samstag, den 2. Juli, da ist Frauenbrunch, da neuen Zettel sind auch da mit diesen Ankündigungen und da wird Tina Nieback aus Dänemark hier Zeugnis geben, mein Gott ist ein mächtiger Gott, ich wollte allmächtiger sagen, also ein mächtiger Gott. Also ganz, ganz herzlich eingeladen. So, der Juli-Monat sieht ein bisschen ruhig aus. Ist ja Sommerferien, viele sind unterwegs, andere kommen, also ist es dann Durchgang. Veränderungen werden kommen, das ist mein Thema. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich dieses Rahab-Treffen im Zusammenhang mit den Spielen im Olympiastadion angesetzt habe, ich wusste so viel wie gar nichts. Ich habe nur in meinem Terminkalender geguckt, dass da ein Spiel ist und dass nur ein Spiel der Frauen hier in Berlin ist, das andere sind alles überall in Deutschland. Hier findet die Eröffnung statt. Und dann, als ich so gebetet habe, wann soll ich anfangen, dieses Treffen, also im Zusammenhang mit diesem Spiel und was da der Heilige Geist mir zeigte, Josua Kapitel 6, Vers 16 und 17, versammle sie in dein Haus, also das ist unser Haus, mein Haus, unser Haus, so, das ist unsere Gemeinde, versammle sie in dein Haus. So, und ja, und dann hat Gott mir gesagt, fang um 18 Uhr an. Und habe um 18 Uhr angesetzt. Und jetzt, heute hat mir erst jemand geschrieben, dieses Spiel fängt um 18 Uhr an. Also wir liegen richtig in Zeit. Also der Herr ist unser Planer. Der Herr ist, der unser Leben in seiner Hand hält und führt. Veränderungen werden kommen. Oder sie sind jetzt schon da. Wenn du seit 2000 die Welt anguckst und heute hat sich so vieles verändert. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Da sind so viele Sachen passiert in den letzten 10, 11 Jahren, seit dem Jahr 2000. Ich weiß noch, wie heute, da hat man schon spekuliert, als ich in der Schule ging, im Jahr 2000 wird das so und so und so sein. Und jetzt sind wir schon in 2011. Und die Zeit geht so schnell dahin, jetzt sind es überall 2050. Veränderungen werden kommen, sie sind schon da. Die Erde wird von innen und außen unruhig, überall brodelt es, ob es Vulkane sind, ob es Erdbeben ist, ob es Politik ist oder Religion ist oder egal was. Es ist eine ganz interessante Sache, es passiert jetzt die letzten Wochen. Die Genforscher sind total verwirrt und durcheinander. Die haben vorausgesagt, dass der Vulkan Dubi in Eritrea, also in hinten in Afrika ausbrechen wird, aber der ist nicht ausgebrochen, sondern der Vulkan Nabro daneben ist ausgebrochen, der schon 10.000 Jahre nicht mehr ausgebrochen ist. Und die haben für den, also den ersten, den Dubi, vorausgesagt, dass der ausbricht, aber der ist gar nicht ausgebrochen, aber der andere, also für den sie nicht vorausgesagt haben. Und der spuckt jetzt bis zu 15 Kilometer Asche in die Luft und dass aber sogar Flugzeuge da behindert sind zum Fliegen und etc. etc. 10.000 Jahre schlief dieser Vulkan und dann, das Afrika, ja, der Boden in Afrika ist ja sehr in Spannung, der Jordangraben etc. Also die Geologen können nicht voraussagen, Theologen können nicht voraussagen, der Herr weiß, was kommt und was passiert und dann sagen sie einen falschen, geben sie falschen Hügel an und sagen, dort wird es ausbrechen, aber nein, da wo sie nicht gedacht haben und das ist immer wieder Feind auch arbeitet, von einer Seite, wo wir es nicht denken. Also abgesehen jetzt von dem Vulkan hier, also der Feind arbeitet immer da, wo wir nicht denken. In Nordafrikas, seit dem Vulkan jetzt Ausbruch, nichts mehr anders. Der Wüstenboden spannt, da brodelt es unter der Erde und entsteht wahrscheinlich ein ganz neuer Ozean. Also da sind Spannungen. Und Tatsache ist, wenn der Herr kommt, die Erde bebt und zittert. Als Jesus auf dieser Erde war, gab es auch Erdbeben. Oder als das Volk Israel auszog aus Ägypten am Sinai, Erdbeben. Also wenn Gott die Erde berührt, bebt die Erde. Und wir sind auch ganz nah bei der Wiederkunft Jesu. Und Jesus sagte, Erdbeben werden geschehen hin und her. Ob jetzt Japan ist oder woanders auf der Welt oder ein Erdrutschen, Katastrophen, Stürme etc. All das. Und du solltest die Weissagung der Bibel ernst nehmen. Wir sind in den letzten Tagen. Wir sind in den letzten Tagen. Überall auf der Welt gärt es. Nichts mehr ist es so wie früher. Vieles hat sich so geändert, dass du sagst, ja, also meine Vorfahren wussten gar nichts davon, was jetzt so passiert und geschieht. Auch der Niedergang der Kirche. Wenn Gott redet durch sein Wort oder wenn eine Prophetie irgendwo geschieht, manche Leute sind da sehr kritisch. Als ich hier gesagt habe, was Gott mir gesagt hat, so zu Josua Kapitel 16 und 17, Leute müssen, die das hören, müssen selber prüfen. Nicht ich muss die Weissagung prüfen, sondern die das hören. Kann ich das annehmen? Soll ich das annehmen? Darf ich das annehmen? Ist das für mich? Gottes Wort muss geprüft werden und dann muss jeder selber damit umgehen und so weiter. Mir hat also Leute rund um die Welt, wo das auch immer ist, also ich habe viele Zuschriften bekommen und ein Fürbitter oder Fürbitte, der Fürbitterin schrieb mir, Pastor, ich grüße dich mit Jesaja Kapitel 54, Vers 10 und das möchte ich auch hier als Einstieg nehmen, passt eigentlich zum Thema. Also Leute beten und ich denke, dass mindestens zigtausende beten für uns, wenn wir uns hier versammeln am 26.06. und einfach Gott loben und preisen. Wir werden Gott loben und preisen. Wir werden nicht jammern und klagen und in Panik geraten. Das wollen wir nicht. Erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht sich. Aber hier, diese Fürbitterin schrieb, lies Pastor Jesaja 54 und ich grüße das und das hat Gott mir gegeben. Die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist unser Trost. Berge mögen fallen, Hügel mögen verschwinden, alles mag verschwinden, die Welt mag sich verändern, aber unser Gott bleibt der gleiche. Wir müssen also nur auf Gott hören und nichts kann uns erschrecken. Hör auf Gott in deiner Not, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Ängsten. Ich möchte auch gleichzeitig seelsorglich sprechen hier heute und einfach sagen, vertrau auf Gott und nicht auf Menschen. Vertrau auf Gott und nicht auf die Medien. Vertrau auf Gott und vertrau nicht auf die Politiker. Vertrau auf Gott und nicht auf große Versprechungen. Was uns gilt und zählt, ist das Versprechen Gottes. Berge mögen weichen und Hügel mögen wanken, aber meine Gnade, wir leben im Zeitalter der Gnade. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Viele Leute fragen, hast du dir Inspiration auch von anderen prüfen lassen? Was sagen die anderen Brüder? Mich interessiert nicht, was andere Brüder sagen. Die Rahab hat ihr Wort bekommen. Rahab, du in deinem Haus, denn du hast was Gutes getan. Du hast die Kundschafter beherbergt. Du hast ein gutes Werk getan und Gott sagt, mir dient niemand umsonst. Und alles, was wir Gott tun oder wie wir uns für Gott einsetzen, wir tun das vielleicht in geringem Maße, aber wir tun das aus Liebe zu Gott und wir dienen Gott nicht umsonst, nicht vergeblich. Und wenn er uns zu uns sagt, versammle, freu dich, ich möchte auch gleichzeitig einladen, bringt auch was zum Essen mit. Wir wollen eine gute Zeit haben. Bis 8 Uhr machen wir die Andacht und Lob und Dank und Preis Gottesdienst und beten den Herrn an, sammeln uns in der Gegenwart Gottes und dann wir sehen, was passiert. Wir sehen, wie es weitergeht. Weißt du, jeder kann selbst Gott hören. Verstehst du, man braucht niemand, der für mich Gott hört. Und du brauchst auch niemand, der für dich Gott hört. Wir sollen unser Ohr an den Mund Gottes legen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Hör doch Gott, frag, Herr, was sagst du zu mir? Wie soll ich mich verhalten? Aber weißt du, die Baalspriester und die Priester da in den Tagen von Elia, die haben immer einer dem anderen nachgeredet. Und da gibt es einen König, da sind 400 Priester versammelt oder Propheten und die sagen, König, der Herr ist mit dir, der Herr beschützt dich, der Herr stärkt dich, der Herr segne dich. Aber der sagt, du, ich glaube dem Frieden nicht. Die Luft ist nicht sauber. Da ist noch ein Prophet des Herrn. Und dann fragt er, ist da kein Prophet des Herrn mehr da im Land? Doch, doch, da ist der Micha. Aber der Micha, der sagt mir nichts Gutes voraus. Der sagt mir nichts Gutes voraus. Aber der sagt, bringt mir den Micha. Und dann bringen sie den Micha, und der Micha, oder der das abholt, diese Karawane, oder die Leute, die ihn abholen und sagen, alle die Propheten sagen, sind einstimmig, sie sind alle über einverstanden, der König soll gehen, und der König wird Gnade und Gunst haben, und der Herr wird mit ihm sein. Also, bitte widersprech nicht. Und du siehst also, wenn alle gleich gut reden und alle schön reden, ist vom Teufel, Leute. Da ist der Prophet, der Micha, und er sagt, ja, ich werde auch nichts Schlechtes sagen. Und dann sagt er, ja, Micha, und was sagt der Herr jetzt durch dich? Und dann sagt er, ich sah, wie die Herde, wie der Auszug und so weiter. Und dann, ja, und wie ging's dann? Und ich sah die Herde zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Dann sagt er, siehste, ich hab gleich gewusst, der Weis sagt mir nichts Gutes. Der Weis sagt mir nichts Gutes. Weißt du, Gott kann Sünder nichts Gutes weissagen. Gott kann verloren nichts Gutes weissagen. Der sagt, Leute, kehrt um. Ändert euer Leben. Verändert euch, verstehst du? Und das ist, was Gott uns sagt. Eigentlich, wir sind ständig in einer Veränderung. Wir sind in einer Welt voller Veränderungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dabei sind. Veränderungen werden auf uns kommen. Wir müssen uns vorher verändern, bevor die Veränderungen kommen. Das ist meine Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Wir müssen uns zuerst mal auf Gott einstellen, bevor das Gericht Gottes über diese Erde kommt. Dass wir den Herrn kennen und dass wir sagen können, ich kenne meinen Heiland viel zu gut. Also der wird mich nicht fallen lassen, der wird mich nicht aufgeben und ich werde nicht verloren gehen. Es ist so wichtig, dass wir unseren Herrn aus dem FF kennen. Deshalb, die Veränderung in dieser Welt muss zuerst bei dir passieren, bevor es überhaupt draußen irgendetwas passiert. Gott tut nichts. Das Gericht fängt zuerst am Hause Gottes statt, bei den Gläubigen, bei den Christen. So, in der Endzeit wird das Wort Gottes teuer sein. Und deshalb bin ich auch manchmal enttäuscht und schockiert, dass viele Pastoren, meine Kollegen sozusagen, Schlafmützen sind. Weißt du, sie weiden nur sich selber, sie dienen nur sich selbst, sie bauen ihr Verein, ihre Organisation und so weiter. Aber wir müssen die Botschaft Gottes rüberbringen. Was sagt der Herr? Was sagt er? Das Wort Gottes wird sehr teuer sein, heißt es in der Endzeit. Leute werden nicht mehr gewarnt, keiner traut sich mehr zu warnen. Wer sagt jetzt, Leute, auf, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Schon allein das ist eine Warnung. Wer sagt das? Im Gegenteil, die ziehen noch alle mit. Die marschieren noch alle mit. Niemand will mehr gegen die gängige Meinung angehen oder gegen den Strom schwimmen oder gar dem Teufel zu widersprechen. Versuch einmal dem Teufel zu widersprechen. Aber die Bibel sagt, widersteht ihm fest im Glauben. Wo ist das? Salz ist dumm geworden. Viele biblische Themen sind heutzutage tabu. Es gibt einen Spruch, oder da steht auch umschrieben in den Apokryphen, viele sind wie Hunde, die nicht mehr bellen. Und das sind viele Menschen, die nichts mehr zu sagen haben. Die sind noch da zum Streicheln und zum Liebkosen und zum Amüsieren. Aber dazu sind wir nicht da. Wir haben eine ganz andere Berufung. Wir sollen warnen, wenn Gefahr anzieht. Und die Gefahr zieht an. Also die Welt geht dem Ende entgegen. Da spitzt sich alles zu. Es passieren so viele Veränderungen. Also man muss wirklich Scheuklappen haben und blind sein, wenn man das nicht sehen würde, was so alles passiert ist. Erstmal, alles ist teurer geworden. Alles wird teurer. Mit der Einführung vom Euro ist alles doppelt so teuer. Und dann Teuerung, Hungersnöte, Arme werden ärmer, die Reichen werden immer reicher. Diese Ungerechtigkeit nimmt überhand, Liebe erkaltet bei vielen. Die Gefahren auf der Welt nehmen mehr und mehr zu. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und Gott tut Wunder, anders als wir denken. Also zeitlang habe ich gedacht, Gott tut keine Wunder. Aber Gott macht mehr Wunder, als wir denken und ahnen. Nicht nur, dass er jemand heilt, sondern dass Gott auch mal einen nicht heilt. Das ist auch ein Wunder. Obwohl er es verdient hätte oder nötig hätte und so weiter. Und zwar die Gerichte Gottes sind die Wunder Gottes. Gerichte. In Sodom und Gomorra oder Ninive. Jona muss nach Ninive gehen. Stell dir mal vor, du wärst Jona. Du kriegst einen Auftrag, Jona, und Matthäus geht nach, was weiß ich wohin, und dann gehst hin und sagst 40 Tage und Ninive geht unter. So Unheilsprophet sein. Wer möchte gerne so Unheilsprophet sein? Geh nach Ninive und sag, 40 Tage, in 40 Tagen geht Ninive unter. Jona hat sich geweigert. Ich würde mich auch weigern. Und du würdest dich auch weigern. Das ist also ganz normal. Aber Gott hat es fertiggebracht, dass er trotzdem hingeht. Und 3 Tage hat er gepredigt und die ganze Stadt hat Buße getan. Und Gott hat die Stadt verschont um 120 Jahre. So, die Welt müssen wir von Gott aus sehen und nicht, wie wir sie gerne hätten. Weißt du, wir möchten eine schöne Welt, Paradies auf Erden haben. Aber das ist verloren, leider. Und die Welt von Gott von oben aus gesehen sieht total anders. Da ist so viel Lieblosigkeit, so viel Härte, so viel Korruption in dieser Welt und so viel Schwindel und so viel Betrug und so viel Scheinheiligkeit. Viele sehen nur, und weißt du, ich lese die ganzen Prophetien nicht. Ja, der Herr wird Erweckung schenken, einen großen Aufbruch und so weiter. Aber eine Erweckung geht Gericht voraus. Da werden Menschen erschüttert. Da gehen Kriege voraus, Katastrophen voraus. Da gehen die Leute auf die Knie. Aber Erweckung, wir müssen die Voraussetzung für Erweckung sehen. Was ist Erweckung? Erweckung ist, dass du aus dem Schlaf aufwachst und nicht mehr schlafen kannst. Und dass du sagst, oh Gott, wo gehen wir alle hin? Diese Veränderungen, die da stattfinden, so kann es nicht mehr weitergehen. Also ich denke, Erweckung kommt, wenn das Gericht da ist, dann kommt Gnade. Denn nach jedem Gericht kommt immer eine Zeit der Gnade, der Heimsuchung, der Liebe Gottes. Denn wenn das Gericht da war, wenn die Strafe abgebüßt oder abgearbeitet oder ja ist, dann ist die Freiheit, die Freisetzung, da wird das Gute freigesetzt. Und genau das Gleiche passiert auch im geistlichen Bereich. Und erst nach dem Gericht fangen die Leute an, Gott zu suchen oder im Gericht, oh Herr, wenn du mich da rausholst, wenn du mich davon befreist. Erst in Notzeiten sucht man Zuflucht. Wenn es noch eine gibt, natürlich. Und Gott ist nicht so wie wir Menschen, die nur das Materielle, das Irdische sieht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also der Wille Gottes ist ausschlaggebend. Gottes Gerichte richten sich nicht gegen den Menschen. Das will ich auch ganz klar gesagt haben. Alle Gerichte, alle Katastrophen haben sich nie gegen den Menschen gerichtet, sondern gegen den Teufel, gegen die Sünde, gegen den Geist oder die Geister, was nicht von Gott sind. Gott will die Menschen erlösen. Durch das Gericht ist also Erlösung vorgesehen. Wenn du durch Notzeiten gehst, du schüttelst das Ding ab, so wie das Laub im Herbst, das wird abgeschüttelt, um Platz zu machen für neue Blätter im Frühling, für neue Frucht. Und Gericht ist, dass Gott seine Ehre keinem anderen gibt, als sich selber vorbehält. Gerichte Gottes sind unaufhaltsam. Wenn ich die Offenbarung lese, und wir werden irgendwann die Offenbarung in unserer Gemeindebibelschule betrachten, ich freue mich schon darauf, ich weiß nicht, ob ich das in einem Zug durcharbeiten kann, da steckt so viel Potenzial drin, so viel Potenzial drin. Und wenn man das sieht, da läuft das Countdown bereits. Das Maß der Sünde in der Offenbarung ist voll, der Antichrist und der falsche Prophet. Und sie taten nicht Buße. Obwohl sie die Gerichte sahen und das alles miterlebten, und sie taten doch nicht Buße. Sie hatten Geschwüre, ihre Zunge klebte Gaumen und so weiter, dass sie kaum mehr sprechen konnten. Und sie taten dennoch keine Buße. Der Mensch ist verstockt. So wie Pharao, als die Kinder Israel aus Ägypten ziehen sollten. Die Welt ist für Gott, die Welt, das System, das Äußere, bereits gestorben. Die Welt ist für Gott also gestorben. Es fehlt nur noch die Beerdigung. Die Welt muss nur noch zu Grabe getragen werden. Die Regierungen sind handlungsunfähig. Wenn ich angucke, die Politiker, was die machen, die verzögern alles nur. Schau die Politik an, wird alles nur verzögert. Die Kirchen und Parteien sind handlungsunfähig im gewissen Sinne. Sie können zwar andere verurteilen und verdammen, aber selber machen sie das, was sie den anderen vorschieben und unterstellen. Sie selbst täuschen ihre Leute genauso wie die, die sie verurteilen. Schau, und da steckt immer der Fürst dieser Welt dahinter, der Teufel, dieser Geist, dieser Dämon. Der ist, der die Völker regiert. Der Teufel sagt, alle diese Reiche will ich dir geben. Die Reiche dieser Welt sind unter der Kontrolle und Herrschaft Satans. Nummer eins und so weiter. Und deshalb muss Gott die Welt, das System, die Welt ist sehr schön. Und Gott liebt die Welt, aber er liebt nicht das System, das die Menschen aufgebaut haben. Den Turm zu Babel, die Pyramide. Gestern Abend nur in den Nachrichten. Also, weißt du, wenn ich so anschaue, alles andere, was so in der Welt passiert, alles nur Kasperles-Veranstaltungen. Gestern Abend in den Nachrichten, Euroskandal, Schäuble ließ das Griechenpapier, dass die Griechen, also jetzt mit der Finanzierung, hatte vom Ackermann sich diktieren lassen von der Deutschen Bank. Das hat sie übernommen einfach und so weiter und dann vorgetragen im Parlament. Ist es jetzt erst rausgekommen. Oder Griechenland, CIA, also diese Geheimpolizei Amerikas, erwartet einen Militärputsch in Griechenland. Oder Wirtschaftsexperten, alles nur Nachrichten von einem Abend. Also nur von einem Abend. Politiker versagen bei der Eurokrise. FDP-Experte sagt dann, in Deutschland zahlt 65 Milliarden für die Krise. Also du siehst, Veränderung, Desaster ist da. Oder dann die Euro-Krise, waren wir nach, auch Belgien und Italien wackeln schon bereits. Oder Italien, aus Italien war eine Nachricht, Streik gegen Wirtschaftspolitik der Regierung. Spanien, Proteste gegen Europapolitik gehen weiter. Oder Dänemark schottet sich ab, also von der Europa, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und das wird uneins sein. Europa wird uneins sein. Europa wird uneins sein. Und dann Präsident Karzai von Afghanistan hat jetzt offen erzählt in den Medien, Ausländer setzen Chemiewaffen in Afghanistan ein. Die Chemiewaffen bei Saddam Hussein verbannten und verdammten, die setzen jetzt Chemiewaffen ein, C-Waffen. Und das sagt er jetzt offen, also die Ausländerarmeen setzen chemische Waffen ein. Oder in Libyen, aus Libyen war die Nachricht, die Rebellen wollen endlich Geld vom Westen haben für ihren Kampf. Und du siehst, das Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Deshalb, jetzt stoßen zwei Reiche zusammen, Reich dieser Welt und Reich Gottes. Und das gibt Veränderungen, das gibt Konfrontation, das gibt Spannungen. Und deshalb muss diese Welt außer Kontrolle geraten, damit Gottes Reich kommen kann. Denn in dieser Zeit kommt dann der Diktator, der gute Mann, der alles wieder managt. Und deshalb müssen Dinge auch hier bei uns passieren. Die Wirtschaftskrise hat Hitler nach oben gebracht. Oder die Tyrannen. Immer Krisen bringen Tyrannen nach oben. Als ich so gebetet habe und darüber nachgedacht habe, ich denke viel darüber nach. Also weiß ich, da denke ich, für was beten wir? Und in der Bibel heißt, eile, rette du deine Seele. Ich muss um meine Seele kümmern, nicht um die Natur zu retten, um nicht um die Stadt zu retten, um nicht eine Nation zu retten, um nicht eine Kirche oder Gebäude oder eine Sache oder System zu ändern. Wir müssen nur unsere Seele retten. Und in der Endzeit geht es um die Rettung unserer Seele. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Warum gerade die Seele? Weil Gott hat die Seele gegeben und Gott wird von jedem Einzelnen seine Seele zurückfordern. Und was hast du aus deiner Seele gemacht? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Seine Seele wird zerstört. Und als ich die Themen für nächsten Monat vorbereitet habe, da hat Gott mir ein Thema geschenkt oder gegeben und ich bin so gesegnet worden. Eigentlich wollte ich dieses Thema schon jetzt predigen. Zerstöre nicht deine Seele. So viele Menschen zerstören ihre Seele mit nichtigem Zeug, füttern mit Plastik und Kunststoff und künstliche Sachen ihre Seele. Zerstöre nicht deine Seele. Und so viele Menschen laufen herum, Christen sogar, mit zerstörter Seele. Zerrissen. Gott hat seiner Gemeinde Bewahrung verheißen. Wenn ich die Offenbarung lese, das Weib und das Knäblein wird bewahrt. Die Gemeinde wird bewahrt. Volk Gottes wird bewahrt. Wir brauchen als Kinder Gottes keine Angst zu haben vor gar nichts. So. Vom Heiligen Geist, wenn wir versiegelt sind, werden wir bewahrt. Und deshalb hat der Heilige Geist, hat der Johannes in der Offenbarung bekommen, versiegelt die meinen. Und wenn die versiegelt sind, dann können erst die Gerichte kommen. Die Gläubigen müssen versiegelt werden. Du brauchst das Siegel des Heiligen Geistes in deinem Leben. Hast du schon den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Die Frage, die Paulus an Ephesus stellt, oder den Ephesern. Weißt du, es reicht nicht der Name Pfingstler, Charismatiker, Freikirchler. Du brauchst die Versiegelung des Heiligen Geistes. Du brauchst das Feuer Gottes in deinem Herzen. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Weißt du, da kann niemand sagen, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du kannst dir gerne was einbilden. Jeder kann sich was einbilden. Du kannst sagen, dass du Jesus Christus bist. Oder der Teufel oder sonst was. Wir können uns alles einbilden. Aber sind wir das, was wir denken, dass wir sind? In der Bibel heißt, du hast es den Namen, dass du lebst und bist tot. Also wir spielen so gerne Theater. Und wir sollen aufhören, Theater zu spielen. Die Zeit ist nicht mehr da. Der Heilige Geist will uns versiegeln, uns nicht nur ein Etikett geben, sondern der Inhalt ist wichtig. Nicht wie die Flasche aussieht oder das Gefäß aussieht, sondern der Inhalt. Was ist da drin? Ist Jesus in uns? Ist der Heilige Geist in uns? Ist die Kraft Gottes in uns? Welche Veränderungen hast du schon durchgemacht in deinem Leben? Also zuerst müssen wir verändert, bevor die Welt verändert wird. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Haben die Jünger gefragt. Und immer wieder ihn bedrängt, wann wirst du es aufrichten? Der Herr sagt, es geht euch gar nichts an. Tag und Stunde braucht ihr nicht zu wissen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr müsst zuerst verändert werden. Und wenn ihr verändert seid, wird sich auch das Reich Gottes sich entfalten und entwickeln. Wenn jeder bei sich selber anfängt, mit dem Heiligen Geist in seiner Umgebung zu wuchern und zu handeln, mit den Talenten, die Gott gegeben hat, dann passiert was. Da brauchst du nicht große Erweckung, dann können deine Nachbarn nicht mehr schlafen, weil du ständig so in guter Stimmung und Verfassung bist und weil du so ansteckend bist. Du bist ansteckend. Welche Veränderungen sind angesagt von Gott aus, von der Bibel, also soweit die kommen werden? Ich möchte zuerst mal mit ein paar Sachen anfangen, was in der Bibel angesagt wird. Die Bibel sagt, der Herr kann nicht vorher kommen. Du brauchst nicht um die Wiederkunft Jesu zu bitten. Komme bald, Herr Jesus. Der kommt nicht. Die Apostel schreiben, der Abfall muss zuerst kommen. Zuerst muss der Abfall kommen. Dann erst, wenn der Abfall da ist, der Antichrist offenbar worden ist, dann wird der Herr kommen. Die meisten Christen, und das ist die Tatsache, entfernen sich inzwischen vom Herrn. Schau doch ganz offen an. Die fangen gut an, sie fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Viele sind auf dem Weg zur Hölle statt auf dem Weg zum Himmel. Und bei vielen ist der Glaube nur eine Selbstbeschäftigung und Selbstbefriedigung. Das ist bei vielen Glauben, Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache bin ich gesegnet, Hauptsache ich kriege Gaben, Hauptsache spricht Gott zu mir. Aber Gott will uns segnen, damit wir ein Segen für andere sind. Damit Ströme lebendigen Wassers von unserem Körper fließen, von unserem Körper, nicht von woanders, von unserem Körper, von unserem Leib. Wenn wir anfangen so zu leben, wie die Bibel sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, es ist so wichtig, dass wir wirklich voll Geistes sind, voller Kraft, voller Jubel. Die innere Einstellung in unserem Herzen ist ausschlaggebend, wie es mit uns weitergeht. Der Abfall. Wenn ich daran denke, wir leben in einem Heidenland mit christlicher Vergangenheit und christlichen Restbeständen. Wir leben in Heidenland. Wenn du genau anguckst, die meisten Leute sind Heiden. Die evangelische lutherische Landeskirche von Hannover akzeptiert jetzt Schwule und Lesben als Pastoren in ihrem Dienst. Und in der Presseerklärung heißt es, nicht die sexuelle Prägung ist maßgeblich für die Beauftragung, das Evangelium zu verkündigen, sondern die theologische und geistliche Kompetenz. Also, verstehst du, jeder kann seinen Sex machen und haben, wie er will, aber wir sollen, wenn wir Gott dienen, in Ordnung sein. Wir sollen Gottes Wort verkündigen. Und du siehst also Abfall auf allen Ebenen, abgesehen von diesem Christopher Street Day und alles, was da passiert. Schwul als Schulfach hier in Berlin jetzt seit Montag. Der Berliner Bildungssenator hat am Montag eine Kampagne gestartet, dass die Erstklässler schon als Lebensmodell, also schwul sein, bekommen in der Grundschule und Selbstbefriedigung wird in Pantomimespielen dargestellt, in der Schule, im Kindergarten schon von 5 Jahren ab. Also Abfall. Überleg einmal, wo wir jetzt sind. Wir sind in Sodom und Gomorra und eigentlich müsste der liebe Gott jetzt runterkommen und sich entschuldigen bei Sodom und Gomorra, dass er sie vernichtet hat, wenn er das alles durchgehen lässt. Dann als nächstes Kennzeichen ist Gottlosigkeit. Also die Menschen werden gottlos, die kannten mal Gott, die lebten mal mit Gott, das ist Abfall. Sie waren mit Gott mal verbunden, aber dann haben sie sich von Gott gelöst, sie brauchen Gott nicht mehr. Und eigentlich, die Technik kann alles machen, Medizin kann alles machen, Psychologie kann alles machen, Bildung kann alles machen. Wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen nur Gott, vielleicht als 5. Rad im Wagen, wenn ich mal eine Panne habe. Von Bodensee haben mir diese Tage eine Schwester geschrieben und denkt dann, was ich vorhin sagte, also schwul als Schulfach. Jetzt die Woche hat mir die Schwester geschrieben und sie schreibt, die Freidenker wollen nicht nur das Kreuz weg von der Schule haben, von Bergen, also Kreuz von Bergen abschaffen und öffentlichen Räumen und so weiter, sondern wie heute aus der Presse zu lesen war und ich erfahren habe, die Kinder dürfen nicht einmal die Bibel mehr lesen. Das wäre jugendgefährdet. Und so weiter. Und in Kreuzlingen, schreibt sie, ist bei den Kindern der Islamunterricht angeboten worden und die Bibel verboten. Wir sind in der Endzeit, Leute. Weißt du, der Weg des Antichristen wird vorbereitet. Also du siehst, auf der einen Seite wird das angeboten und dann Islamunterricht, aber die Bibel jugendgefährdend. Der Teufel weiß, das Wort Gottes zu verbieten. Wir sind in der Endzeit. Wir leben in diesen Veränderungen. Viele Pastoren, bitte entschuldigt mich, wenn ich das auch sage, führen die Christen statt zu Christus zum Antichristen. Konfuzius hat gesagt, wenn du eine Stadt, ein Land verderben willst, verderbe den Priester. Und das wird systematisch nach diesem Schema gearbeitet. Die Kraft des Bösen konzentriert sich ganz besonders auf die Gläubigen, auf die wenigen Gläubigen noch. Die werden mürbe gemacht, die werden schlecht gemacht, die werden verspottet, also Fundamentalisten oder Sekte und dergleichen. Aber ich bin Gott dankbar, dass wir doch so viele Freunde weltweit haben, die für uns beten und an uns denken, auch hier in Berlin. Auch in Berlin. Für mich ist Gott stärker als der Teufel. Und Gott hat das letzte Wort. Gott hat alles unter Kontrolle. Und das ist für mich ganz arg wichtig. Der Teufel will nur die Nationen und die Völker und die Menschen im Einzelnen destabilisieren. Das ist, was er will. Er will sie zermürben, morsch machen. Er will die Wirtschaft destabilisieren, den Glauben destabilisieren, die Persönlichkeit, die Psyche eines Menschen destabilisieren. Und damit kann er dann kontrollieren. Schwache Menschen kann man kontrollieren. Aber jemand, der stark ist, deshalb sagt die Bibel, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die Veränderung. Und seid männlich. Weißt du, da widerstehen. Männer müssen kämpfen. Frauen kochen, aber Männer kämpfen. Das ist so jetzt mal dieses alte ursprüngliche Bild. Also seid männlich und seid stark. Das wird also hier allen gesagt, den Gläubigen. Und wir haben einen großen Auftrag, uns nicht zu destabilisieren zu lassen. Nein, im Gegenteil. Und David ermannte in Gott. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er ermannte in Gott. Er ist stark in Gott geworden. Wütend in Gott geworden. Zornig in Gott geworden. Als er den Goliath sah, auf den Rand herzu und sagte, was willst denn du, Unbeschnittener? Verstehst du? Also, das ist nur sehr fein ausgesagt. Verstehst du? Das ist eine Beleidigung, Unbeschnittener. Schaut die Regierungen an, was sie alles so machen und wie sie so treiben. Wir haben gewaltige Veränderungen auf allen Gebieten. Also das Thema ist heute, Veränderungen werden kommen. Veränderungen sind schon da. Wir sind mittendrin in so einer Phase der Veränderungen. Es fehlt nur noch die Frage, wie lange halten wir da durch? Wie lange hält das ganze System durch? Wann geht die Puste aus? Irgendwann geht die Puste aus. Als ich gestern Nachrichten geguckt habe, abends, wollt wissen, wie es in Griechenland ausgegangen sind, hat das Volk auf der Straße den Politikern zugerufen, ihr seid Diebe, ihr seid Diebe, ihr seid Diebe. Praktisch das Volk ruft schon den Politikern zu und sagen das, was wir wirklich sind, die sind Diebe. Ihr wirtschaftet nur in eurer Tasche oder ihr wirtschaftet den Banken zu, den Reichen, die werden immer reicher und so weiter. Und so weiter, ihr seid Diebe, ihr beutet unser Volk aus. Also, die Politiker... Ich möchte kein Politiker sein heutzutage. Mir reicht es schon, wenn ich Prediger bin. Wir befinden uns also in einer Endphase, wo alles kurz vor dem Zusammenbruch sind. Also diese Veränderungen sind Zusammenbrüche. Das merken wir. Die Erde veraltet und die Erde floh und so weiter. Überall siehst du nur Spekulanten. Dem Mammon wird gefrönt. Wir retten unseren Euro. Wer rettet den Armen? Wer rettet den Schwachen? Wer rettet den Hilflosen? Aber der Euro, das Geld wird gerettet. Das Geld braucht keine Rettung. Der Mensch, die Seele braucht die Rettung. Wer rettet die Seelen? Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und so weiter und nimmt doch Schaden an der Seele? Der Götze Mammon wird nicht lange durchhalten, denn Gott sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Keiner kann zwei Herren dienen. Entweder dem einen anhangen und dem anderen den anderen hassen. Weißt du, wenn ich dann höre, dann braucht man jetzt ein Rettungspaket und noch ein Rettungspaket und ich weiß nicht, wie viele Rettungspakete nötig sind. Die Nationen werden zu Tode gespart. Das fängt ja bei uns an. Rente, wenn du Rente, 5 Euro mehr Rente bekommst, musst du 6 Euro zurückzahlen, dann wirst du abgezogen. Das Euro ist nur noch ein Prestigeobjekt von Frau Merkel oder sonst irgendjemand. Das Schlimmste ist, dass die Menschen von Staatslügen heutzutage gefangen werden, nicht mehr von Lügen Einzelner. Heute ist der Einzelne nicht mehr gefragt. Staatsterrorismus und Staatslügen. Weißt du, da kannst du dagegen nichts machen, du bist machtlos. Gegen Staatsterrorismus, einen Terroristen kannst du noch jagen. Aber wenn ein Staat Terrorismus betreibt, der ganze Irakkrieg zum Beispiel, wurde mit einer Staatslüge aufgebaut. Die haben Giftwaffen, Giftfabriken. Und dann der Saddam muss weg. Und die haben bis heute noch keine gefunden, sind aber schon eine ganze Weile dort in Irak. Oder ja, Jugoslawien und so weiter. Und es ist mir eines aufgefallen, all die, die nicht in diesem Banksystem verbunden sind, all diese Länder, die die Globalisierung nicht mitgemacht haben, das sind die Feinde. Jetzt noch 2 Feinde gibt es noch im Augenblick. Libyen ist auch eins davon, aber Nordkorea und Kuba. Und weißt du, und die wollen das alles vereinnahmen. alles Vermögen aufkaufen und dann privatisieren. Wer kriegt es? Deutsche Bank oder sonst Allianz Versicherung oder diese Versicherung, die kassieren alles und der Arme guckt nachher durch die Finger und der einzelne Bürger. Aber Gott sei Dank, da gibt es die Chinesen, die Russen, die Brasilianer oder die Inder, die lassen sich nicht von dem Westen so stark beeindrucken. Die gehen ihren Weg. Das ist auch erstaunlich, beobachte das alles. Veränderungen. Plötzlich kommen diese Nationen hoch. Europa ist eigentlich in der ganzen Linie gescheitert und irgendwo am Ende. Wir müssen nur eines nicht vergessen. Ich will nur erinnern, die meisten Leute kennen die Geschichte nicht mehr so oder lesen die Geschichte nicht mehr so, verinnerlichen die Geschichte nicht mehr so. Aber zum Beispiel im Vietnamkrieg, Frankreich oder die Amerikaner, also die Vietnamesen, die haben gegen Amerika aufgestanden und die Amerikaner haben das Volk zerbombt, die Welt, Urwald entlaubt. Und da sind Bilder durch die Welt gegangen, mit, wo die Leute dann splitternackt standen und durch die Straßen gerannt sind. Das war der Pentagon, das war USA. Die natürlich sagen, das, was der Gaddafi macht, das ist Sünde und Verbrechen. Aber das haben sie in Vietnam gemacht. Aber Gott sei Dank, das Volk war stark und der Wille des Volkes hat die davongejagt. Und auch die Franzosen. Frankreich war einer der Hauptakteure in Vietnam und natürlich in Algerien und auch auf Zivilisten gekämpft. Frankreich. Und jetzt sind sie auch die Führende in Libyen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will nur sagen, Staatsterrorismus, Staatslügen. Wir sollten also uns nicht mehr vom Staat belügen lassen. Was es auch immer ist. Natürlich, jetzt kommen fromme Geschwister und sagen, ja, wir müssen für unsere Regierung beten. Was soll ich für meine Regierung beten? Herr, damit sie weiter lügen und weiter Terror betreiben? Nein, wir sollen, wenn wir für unsere Regierung beten, steht in der Bibel genau, was wir beten sollen, damit wir in Frieden unseren Glauben entfalten können. Das ist, was wir beten sollen. Damit du ruhig bist und deinen Glauben ausleben kannst, damit die dich nicht verfolgen und so weiter und dich nicht für voll nehmen. Das ist auch dafür, ach, was wollen uns die paar Christen, die können uns nicht schaden. Aber der kleine David, der kann schon auch was ausrichten. Johannes Ross schrieb am 13. Februar 1919 ein schönes Lied. Als der deutsche Kaiser abgedankt hatte, ging er über die Felder, war ganz entmutigt, war ein Monarchist und liebte seinen Kaiser über alles und dachte, der Kaiser ist von Gott. Und dann hat er abgedankt und dann hat er ein schönes Lied geschrieben, als dann die Republik ausgerufen wurde. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünde ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruhe. Jesus, ich jauchze dir selig zu. Ich habe einen herrlichen König, oh Jesus, Jesus du. Unser Auftrag ist nicht die Republik und nicht die Monarchie oder die Theokratie zu retten. Unser Auftrag ist, Jesus als unseren König zu akzeptieren. Und wenn wir Jesus als unseren König akzeptiert haben, ich habe einen herrlichen König. Und so geht es auch mir. Mir geht es um Gott und geht es um nichts anderes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit, etc. So, Gott will uns verändern. Veränderungen sind angesagt. Veränderungen sollen kommen und die müssen kommen. Und ich würde schockiert sein für mich selber, wenn mit mir nichts passiert wäre, wenn ich noch immer der Alte wäre, wie ich damals war, vor meiner Bekehrung. Es muss ein Unterschied sein zwischen einst und jetzt. Vor meiner Bekehrung und nach meiner Bekehrung. Und ein Unterschied von gestern zu heute und morgen und übermorgen. Es muss eine Veränderung geben. Ich muss sehen, ich wachse. Da gab es zeitlang so Karikatur, Vater und Sohn in den Zeitungen. Und da war eine Karikatur in den Zeitungen. Da ist ein Vater, nimmt seinen Jungen und sagt, wie groß bin ich? Dann ist der Vater hergegangen, hat einen Baum genommen und hat einen Nagel reingeschlagen, hast du den Kopf des Jungen gemessen und dann sagst du, so wie groß er ist. Also ein Nagel im Baum eingeschlagen. Nach einem Jahr will der Junge wissen, wie groß er ist, ob er schon gewachsen ist, kommt an den Baum und merkt, dass er größer geworden ist, dann schreit er, Papa, ich schrumpfe. Ich schrumpfe. Also, das ist nicht groß gewachsen, das ist so geblieben, wie der Nagel im Baum war. Ich schrumpfe. Schrumpfst du auch? Schrumpfen wir auch? Nach einem Jahr, wenn du dein geistliches Leben anguckst, von einem Jahr bis jetzt, bist du gewachsen, geistlich gewachsen? Hast du Fortschritte gemacht? Hast du Siege errungen? kannst du Erfolge nachweisen. Ich meine nicht Erfolge finanziell oder materiell, sondern geistliche Erfolge. Und geistliche Erfolge sind, ich habe überwunden mein Ego, mein Schlappmaul, meine Untugenden. Ich habe abgelegt. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Und das muss ich nicht mehr machen. Jetzt bin ich ein anderer Mensch geworden. Was kannst du sagen von deiner Veränderung? Veränderungen sind wichtig. Veränderungen müssen kommen. Und werden auch kommen. Wenn du richtig mit Gott wandelst, werden Veränderungen kommen. Du kannst nicht der Alte bleiben. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Wie verändert Gott? Gott verändert durch Zusammenbrüche. Er lässt es alles einfach passieren. Das ist alles, was Gott macht. Er zieht sich ein bisschen zurück und sagt, mach. Mach du ruhig. Dann Gott erlaubt, dass die Gerichtsengel eingreifen, die gebunden sind. Die Gerichtsengel, das sind diese Engel mit den Zornschalen in Offenbarung 16, wenn du das liest. Diese Zornschalen, diese sieben Zornschalen, sind gebundene Engel. Engel, die möchten sofort eingreifen, sofort loslegen, sofort kämpfen. Aber die sind gebunden. Bis auf den Tag und Stunde. Und dann, wenn der Tag reif ist und wenn die Zeit reif ist und wenn Gott sagt, jetzt könnt ihr gehen, jetzt wird die Posaune geblasen, dann könnt ihr handeln. Nur dann werden Dinge ans Licht kommen plötzlich. Jetzt war gestern eine Sendung, habe ich nur gelesen, ich weiß, habe es nicht angeguckt, aber war eine Sendung, wie Amerika war immer gegen Folter, aber dass die Amerikaner am schlimmsten jetzt gefoltert haben, in Irak und in Kuba dort, im Gefängnis, die haben ganz schlimm gefoltert und andere verdammt gegen Folter, aber selbst, es geht nicht mehr, gefoltert. Und dann wurden dann die Generäle zur Rede gestellt und befragt von einer Journalistin und die hat alles recherchiert, da sind Dinge ans Licht gekommen. Ja, das war so. Ja, das haben wir gemacht. Ja, das habe ich befohlen. Folter. Und dann andere verdammen, wenn die foltern und mit dem Finger zeigen. Du siehst, Staatslüge und Staatsterrorismus. Veränderungen. Aber die Wahrheit kommt immer irgendwo ans Licht. Die kommt immer ans Licht. Und die kommt ans Licht, wenn der Dümmste es merkt. Dann kommt es ans Licht. Der Dümmste. Wir brauchen also Erlösung von dem Bösen, steht in der Bibel. Deshalb beten wir auch täglich, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Aber was ist das Böse? Was ist das? Böse ist der Egoismus, Materialismus. Das, was den Menschen ausnimmt, Profitgier. Und die Menschen heutzutage sind nur am Profit orientiert. Was verdiene ich draus? Vor Jahren, als ich so mal auf der Straße predigte und voll Power da war, dann sagte mein Herr, was springt Ihnen dabei raus? Er sagt, ich zahle noch drauf sogar. Ich diene Gott, aber was drauf springen, weiß ich nicht. Und so weiter. Erlöse uns von den Lügen und Lügnern, von denen, die Wahrheit unterdrücken, die Wahrheit wissen und die Wahrheit nicht sagen. Und das ist ganz was Schlimmes, die Wahrheit zu wissen und die Wahrheit nicht zu sagen. Du weißt die Wahrheit und du sagst einem die Wahrheit nicht und er geht in sein Verderben, in sein Unglück. Und wie viele Menschen wird die Wahrheit vorenthalten? Ja, die wollen auch nicht hören, das ist eine andere Sache. Die wollen nicht hören, aber eigentlich, sie fragen, was die Wahrheit ist. Vielleicht präsentieren wir manchmal nicht richtig die Wahrheit, wie das ist. Und wie die Wahrheit aufgebaut ist. Vielleicht versuchen wir die Wahrheit überstülpen. In der Bibel heißt es, wenn dein Sohn dich fragt, dann klär ihn auf. Nicht mit 5 Jahren da Schulprogramm. Jetzt verstehe ich auch, warum der Staat die Kinder so schnell wie möglich haben will. Jemand hat mir gesagt, also, weißt du, der Teufel will dieses Schwulsein, die Menschen sich nicht mehr vermehren, dann sterben sie aus. Einfach die Menschen auch so fertig zu machen, also zu ruinieren, die Menschheit, das Gefühl zu ruinieren etc. Also katastrophale Veränderungen stehen an. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Wenn ich dran denke, nur die große Depression 1930 und jetzt diese Wirtschaftskrise hier heute. Immobilienmarkt hat damals zusammengebrochen und dann konnten die Leute die Raten, die Mieten nicht mehr bezahlen und Fabriken mussten die Leute konnten nicht mehr bezahlen und schließen und Leute verloren ihren Arbeitsplatz und so geht es heute. Und dann kommen Politiker natürlich und damals kamen auch die Politiker, ob Hitler oder auch in den Vereinigten Staaten, dann yes, we can, ja, wir können. Und jetzt ist der jetzige Präsident ist auch so als Hochstapler aufgetreten. Und was kann er jetzt? Amerika steht vor der Wirtschaftskrise. Fast genauso schlimm wie Griechenland. Ist nur noch die Frage der Zeit, wann die ihren Konkurs anmelden müssen. Und der Offenbarungseid. Hochstapler treten immer in Notzeiten auf. Ja, wir können. Der Antichrist wird der größte Hochstapler sein. Der wird in Notzeiten aufsehen. Ja, yes, we can. Wir können das Ding managen und wir können es wieder in Gang bringen. Hochstapler wird dann immer ihre Chance in Krisenzeiten, in Chaos. Heute gibt es also weltweite globale Veränderungen. Da müssen wir was tun. Unbedingt. Und da greifen wir ein. Ich möchte, dass wir uns die Bibel ein bisschen anschauen. Jesaja Kapitel 2 von Vers 5 bis 22. Aber ich lese nur stückweise oder streife nur einfach. Da ist die Rede von dem Tag des Herrn. Veränderungen werden kommen. Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist, wo Gott auftritt. Wo Gott handelt. Wo Gott das Sagen hat. Wo Gott den Ton angibt. Wo Gott die Posaune blasen lässt. Wo Gott vorne angeht. Und da ist die Rede, und da ist zweimal in diesen Versen die Rede, in Vers 19 und 21, dass es der Tag des Herrn da ist. Ein Tag voller Schrecken. Und die Menschen werden Angst bekommen, wenn der Tag des Herrn kommt. Wenn die ihren Gott nicht kennen und so weiter, dann werden sie Furcht bekommen. Und der Schrecken wird so stark sein, dass die ganze Welt erschüttern wird. Und wir lesen in Jesaja 13, Vers 13 bis 14, aber kannst auch schon von Vers 1 lesen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener. Viele glauben Poolsprung oder so, dass die Erde schwanken wird. Nein, die Erde wird taumeln wie Betrunkener. Die Menschen werden keinen Halt mehr haben. Sag mir, an was können sich die Menschen heute noch halten? An die Kirche? An die Politik? An was denn? Es gibt nur einen festen Punkt, das ist der Herr, unser allmächtiger Gott. Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln, hat Archimedes gesagt. Und dieser feste Punkt, wo du die Welt aus den Angeln, dein Problem, wieder hochkriegen kannst, ist, wenn du dich im Herrn verankerst, deinen Halt im Herrn bekommst. Die Erde wird taumeln. Die Leute werden ihre Standpunkte verlieren, haben ja sowieso heute schon keine Standpunkte. Wenn du fragst, an was glaubst du, ja, weiß ich nicht ganz genau. Die wissen sowieso nicht, was sie glauben. Die wenigsten Christen, wenn ich Christen fragen würde in der Gemeinde, an was glaubst du, wenn ich so ein Interview machen würde, die wenigsten können richtig sagen, es sei denn, die machen die Bibelschule mit. Und sind von dem Wort Gottes oder voll Heiligen Geistes. Und erst wenn der Heilige Geist uns übernommen hat, dann sind wir nicht berauscht und lassen wir uns auch nicht berauschen. Der Heilige Geist ist ein Kontrollgeist. Wir können vom Satan kontrolliert sein, von der Welt kontrolliert sein oder vom Heiligen Geist. Und der Teufel will uns unbedingt kontrollieren. Mit aller Macht die Kontrolle übernehmen. So, der Tag des Herrn. In Jesaja 13, Vers 1 bis 22 wird der Tag beschrieben, ein Tag der Verwüstung. Ein Tag des Chaos. In Vers 6 heißt es, heult, denn der Tag des Herrn ist nah. Es kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und das ist also heult. Da heißt es nicht, betet, der Sohn dankt und lobt und preist. Nein, heult. Oh Gott, rette meine Seele, hab Erbarmen. Erbarm dich unser, der Tag des Herrn. Weißt du, und der Tag des Herrn ist ein Tag der Verwüstung. Da kommen die Leute, guck mal, du musst nur heute die Nachrichten einschalten. Schalt die Nachrichten ein. Tornados, Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, Epidemien und alles Mögliche. Trockenheit. Und wenn ich dann Offenbarung 14 lese und so weiter, oder dann Jeremia 25, 33, da wird es nicht einmal mehr möglich sein, die Leichen zu begraben. Das ist der Tag des Herrn. Dass man nicht einmal die Leichen mehr begraben kann. Petrus sagt in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10, da bin ich gerade dabei beim 2. Petrus, meiner Bibelausarbeitung. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, in welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen, auch die Erde und die Werke, die darauf bestehen, müssen verbrannt werden. Alles, was die Menschen aufgebaut haben. In dieser Passage sind drei große Wahrheiten, wenn ich so lese. Das Ereignis wird plötzlich und unerwartet eintreten. Der Tag des Herrn. Kannst nicht sagen, wann wird er kommen. Wenn ich wüsste, wann das passiert, dann wäre ich der gemachte Mann. Dann würde ich die Leute einladen, wenn ich das wüsste. Aber der Herr sagt nur, versammle du sie in deinem Haus. Tag und Stunde wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Das steht nicht in unserer Macht. Aber wir sollten uns bereit machen. Alle Werke werden verbrennen. Alles, was du gespart hast, ist für die Katz. Alles, was du erarbeitet hast, kannst vergessen. Besser wird es sein, was du bereitet hast. Dein Haus, dein Hof und alles. So, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb ohne große Ankündigung. Ein Dieb wenn er kommt, der nimmt immer nur das Beste. Der nimmt nicht Ramsch und die alten Klamotten und Lumpen. Der nimmt Schmuck und Geld und sonst noch was, was Gutes im Haus ist. Und der weiß schon, was ein Dieb nehmen soll. So, also der Dieb nimmt nicht eine leere Tasche mit, einen leeren Sack. Dann heißt es, die Himmel werden zergehen oder vergehen mit großen Krachen. Es gibt ein schreckliches Chaos, das ganze System, Himmel ist System. Himmel hat nichts mit den Wolken da und den Sternen zu tun. Die meisten Leute denken, das sind Sterne und so weiter. Das ist das System. Himmel und Erde werden vergehen. Das System, das irdische System, das geistige System, das gedankliche System wird vergehen. Durch all diese Dinge, eine neue Weltordnung soll entstehen und wird entstehen. Ich denke nur an den 11. September 2001. Die zwei Türme krachen zusammen und wir haben eine neue Weltordnung. Alle kämpfen und rennen hinter den Terroristen her, suchen, wo ein Terrorist ist. Muss nur ein Verdächtiger sein, ein bisschen komisch aussehen, arabisch aussehen oder ein bisschen so, ja, und dann bist du, oder Moslem sein und dann wirst du schon gleich schief angeguckt oder verdächtigt. Elemente werden vor Hitze schmelzen. Denk an Japan. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Die drei AKWs, die drei Kraftwerke. Kernschmelze, Hinweis auf Kernschmelze. Lass mal das dahingestellt. Die Elemente werden schmelzen, aber da schmilzt noch viel mehr. Und wenn ein Metall schmilzt, entsteht etwas Neues, was anderes. Und jeder Vulkan, der ausbricht, da sehen wir, da ist diese Lava, das ist geschmolzenes Gestein zwischen 3 und 10.000 Grad Hitze. Das ist, da kommt aus der Erde raus und wir regen uns über so vieles auf. Die Elemente werden schmelzen, das steht im Wort Gottes. Und diese Hitze zerstört alle menschlichen Werke. Dieser Stress, da schmilzt, guck mal, Familien brechen zusammen, Gesellschaften brechen zusammen, Gemeinden brechen zusammen. Die Elemente, alles, was wir so gedacht und geglaubt haben, das ist fest, stabil, das ist für die Ewigkeit. Sag mir, was ist heute noch für die Ewigkeit? Und die Bibel sagt, es bleibt nichts verschont, aber nur der, der in Gott ist. Der Herr hat für die eine Schonzeit und der wird verborgen, versteckt, zugedeckt. In Jesaja 24, Vers 1 bis 20, da wird dann detailliert beschrieben, diese weltweiten Veränderungen, diese großen Umwälzungen, die passieren werden. Und die werden sein auf alle irdischen Gebiete des Lebens, auf alle irdischen Gebiete. Es wird gewaltige Umbrüche sein, eine Zeit, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gegeben hat. Deine Vorfahren haben nichts davon gewusst, was passieren wird in dieser Zeit, also diese gewaltigen Umwälzungen. Da wird alles umgedreht, alles auf den Kopf gestellt. Und sag mal, ist heute nicht alles auf den Kopf gestellt? Sei ehrlich, denk drüber nach. So wie Sodom und Gomorra, Gott hat alles auf den Kopf gestellt. Ist untergegangen, was auch immer in dieser Geschichte vor sich geht. Abraham hat für Lot gebetet und wir sollten auch für Menschen beten, die noch nicht gerettet sind, noch nicht Christus kennen. Uns müsste eine Not für die Menschen auf dem Herzen liegen, die in Sodom sind und Gott noch nicht kennen, die in Berlin sind und Gott noch nicht kennen, die in Deutschland sind und Gott noch nicht kennen, die auf dieser Welt sind und Gott noch nicht kennen. Du hörst und du weißt, was für Gerichte auf dieser Welt zukommen. Du bist bestens informiert. Rahab treffen, aber was nützt das Rahab treffen? Wir sollen anfangen zu beten und zu sagen, Herr, aber ich habe noch Neffen. Hast du schon für deinen Neffen? Du betest vielleicht für deine Kinder, für deinen Mann oder deine Frau. Aber was ist mit deinem Neffen, mit deinem Onkel? Wir sollen für unseren Neffen beten. Oh Herr, und dann fangst du mit Gott zu schachern wie Abraham. Herr, du kannst die Stadt nicht vernichten, wenn es 50 Gerechte in dieser Stadt sind. Ja, aber da waren nicht einmal 50 Gerechte. Nicht einmal 20 Gerechte. Nicht einmal 10 Gerechte. Du siehst also, aber er hat den Lot herausgebetet. Und Geschwister, unser Auftrag ist in den nächsten Tagen, Menschen aus der Hölle herauszubeten. Aus der Stadt des Untergangs, was es auch immer ist. Aus der Titanic. Weißt du, nicht nur Großputz auf der Titanic zu machen. Nein, nein, nein. Unser Auftrag ist für Menschen zu beten, sie vom Schiff zu holen, doch bevor das Schiff untergeht. Und Abraham hat gebetet und am nächsten Tag, als er dann zum Himmel aufschaute und er sah nach Sodom und Gomorra und auf das ganze Land der Ebene und sah und siehe, ein Rauch des Landes wie von einem Ofen ging zum Himmel auf. Er wusste nicht, was passiert ist. Weißt du, aber er hat für Lot gebetet. Er dachte an Lot, oh Herr, mein Lot, mein Kumpel, mein Freund, mein Arbeitskollege. Wir sollten für unsere Arbeitskollegen beten. Dann stell dir mal vor, Gott hat dich zusammengeführt mit deinen Arbeitskollegen für eine gewisse Weile, vielleicht für ein halbes Jahr. Und das ist nicht umsonst, denn wir werden eines Tages Rechenschaft machen, abgeben müssen. Und ja, was ist mit deinem Arbeitskollegen? Den hast du nicht gewarnt. Du bist in Sicherheit. Du bist dahin gerannt und hast dich in Soar dich verschanzt. Aber was ist mit deinem Kollegen, deinem Nachbar? Abraham hat hier rausgebetet und Lot wurde durch die Fürbitte Abrahams von diesem Inferno gerettet. Und du solltest Menschen herausbeten und freibeten von dem Inferno, was auf diese Welt zukommt, von der Hölle, von dem Untergang dieser Welt. Gott ließ diese Stadt untergehen und verschwinden, aber Lot wurde gerettet, weil Abraham gebetet hat. Wenn wir beten, wird Gott Menschen retten. Leg eine Liste an, wer soll alles raus aus Sodom. Deine Enkel, Urenkel, Verwandte, Freunde, mach eine riesige Liste, so viel wie möglich, und sag, Herr, alle diese, die in diesem Buch drinstehen, die müssen raus aus Sodom. Bring sie raus. Wie du das machst, ist dein Problem. Abraham hat sich nicht interessiert. Abraham ist nicht hingefahren und hat Lot abgeholt. Abraham hat es Gott überlassen, Lot rauszuführen. Und du musst Gott überlassen, wie deine Mitmenschen, Freunde, Bekannte rauskommen. Wie das alles passiert. Ich denke nur an Geschwister Pfaff. Also ihre Tochter hat im World Trade Center damals gearbeitet. Und was ist passiert? Das liebe Mädel hat verschlafen, ruft Mutti an und sagt, Mutti, ich weiß gar nicht, was... Das ist gar nicht, ich bin ja Deutscher, das ist eine deutsche Mentalität, deutsche Art, pünktlich, genau, und hat verschlafen. Und dann sagt die Mutter, du brauchst heute nicht mehr zur Arbeit gehen, die Türme sind eingestürzt, dein Arbeitsplatz gibt es nicht mehr. Gott kann die Menschen so retten, dass sie verschlafen, dass sie Fuß sich brechen, dass sie im Bett liegen bleiben müssen, dass sie nicht aus dem Haus können. Gott kann bewahren. Gott ist ein Gott, der bewahrt. Und Gott bewahrt anders, als wir denken. Du kommst ins Gefängnis, da bist du gut aufgehoben. Nur als Beispiel. Da bist du am sichersten, da kann dir niemand was antun. Also du musst nicht um die Bewahrung sorgen, das ist Sache Gottes. Er ist Schild und Schirm und Schutz und so weiter. Du musst nur diese Leute Gott anbefehlen, nur mit Gott verhandeln. Wann hast du zum letzten Mal über deine Freunde, Nachbarn, Bekannte etc. mit Gott verhandelt? Herr, ich weiß, Psalm 91, dieser Schutzpsalm, den betest du vielleicht, aber das soll auch für die gelten, die dich noch nicht kennen. So, wenn in Berlin etwas passiert, weißt du, ich weiß, es kann was passieren, wird was passieren, es muss irgendwann was passieren, denn Gott kann nicht lange blind sein und zugucken. Nach dem allem, was da passiert und so weiter. Aber ich habe mich schon gefragt, es ist vielleicht nur jetzt Philosophie und Fantasie von mir, aber es kann schon auch ein Stückchen Wahrheit da drin sein. Als ich so betete und nachdachte, und warum haben wir zwei Hauptstädte noch? Bonn, Berlin. Und ein Teil der Ministerien ist immer noch in Bonn. Vielleicht, wenn es eines Tages von hier aus nicht mehr regiert werden kann, kann von Bonn immer noch weiter regiert werden. Da sind noch ein Teil der Ministerien noch nicht umgezogen. Und warum? Warum das alles? Warum ist dieses Land zerteilt worden? Warum ist das alles so gewesen, was da alles so passiert ist? Das sind geistige Zusammenhänge. Und wenn ich dann zum Thema unsichtbare Mächte umgeben uns und so weiter darüber spreche, über diese unsichtbaren Mächte, da sind Geheimnisse. Und Gott hat gesagt, weißt du, die Deutschen haben einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Alle Nationen machen Fehler, da ist nicht nur der Deutschland schuld. Und Gott sagt, wenn du die Altäre, die ich zerstört habe, die ich dahin gegeben habe, wieder aufbaust und fragst, wie haben die Völker damals Gott ihren Göttern gedient und so weiter. Wenn du das tust, dann will ich den Fluch über dich bringen. Und der Fluch Gottes ist geviertelt und halbiert. Und das Land war und die Stadt war geviertelt und halbiert. Deutschland, Ost und West und dann diese verschiedenen Besatzungszonen vom Ersten Weltkrieg ab, diese Zonen und so weiter. Weißt du, das sind geistige Zusammenhänge. Wir natürlich sagen, ja, wie konnte das passieren? Du musst die Welt mit den Augen Gottes sehen. Und du musst sehen, wie Gott sie sieht. Und Gott ist ein heiliger Gott, wenn er einfach mal sagt, frag nicht nach den Göttern, frag nicht nach diesen Sachen, kümmere dich lieber um dein Heil und deine Erlösung, um deine Seligkeit und nicht, wie haben die Gott gedient. Das geht dich gar nichts an. Fang du an, mir zu dienen, sagt der Herr. Wenn das passiert, und ja, da sind so viele andere Sachen, ich will nicht darauf groß eingehen, aber ihr habt gefragt, warum das alles so ist. Warum zwei Regierungsstädte noch immer, zwei Parlamente, Gebäude sind da, die müssen nur umziehen, die können sofort anfangen und weitermachen am anderen Platz. In der Bibel wird erwähnt, der Fall Babylons, wo die Kaufleute weinten, wo die Wirtschaft zusammenbrach, also Veränderung, wenn die Wirtschaft zusammenbricht. Weißt, manche sagen, Bruder Matthäus, du bist ein Schwarzseher. Ich sehe schwarz für die Menschen, die Gott nicht kennen. Für die sehe ich schwarz, schwärzer, wie es schwärzer nicht mehr geht. Aber ich sehe sehr hell und sehr schöne, fantastische Zukunft für die, die Gott fürchten. Du musst nur Gott fürchten. Du musst nur Respekt vor Gott haben. Und Gott hat alles in seiner Hand. Ich bin Kind Gottes und mein Gott wird nicht untergehen. Und ich halte mich an Gott. Und so weiter. Für die sehe ich rosarot. Und für die anderen sehe ich schwarz. Bin ein Schwarzseher. Die tun mir sehr leid. Die Menschen, die ohne Hoffnung dahin vegetieren, dahin leben und so dahin plätschern. Weißt du, dass sogar niemand mehr trauert um sie, wenn sie nachher sterben. Und man sieht mal solche Massenbeerdigungen manchmal, wo niemand mehr um die Leute trauert. Die Landwirtschaft bricht zusammen. Ich denke nur, schau doch die Wirtschaft an. Alles verändert sich. Und die Landwirtschaft bricht bei uns nicht zusammen, weil wir Trockenheit haben oder nichts aufgeht, sondern weil ein Virus anscheinend sich irgendwo verbreitet hat. Und keiner kauft mehr die Gurken, keiner kauft mehr den Salat, keiner kauft mehr, was weiß ich, die Sprossen. Und nicht durch Ernteausfälle, die Leute kaufen nicht mehr aus Angst. Und da, ja, jetzt entsteht den Bauern große Schuld und die kommen mit der Wirtschaft nicht zurecht. Die Bibel sagt voraus, dass die Welt geschüttelt wird, wie ein Olivenbaum. Wenn ich da die Früchte runter, da kommt alles runter, was runter gehört. Und oben bleibt nur das, was oben gehört. In all diesen Umwälzungen und so weiter wird ein Überrest selig werden, gerettet werden, sagt die Bibel. Denk wie Noah, ein Überrest. Und bei Noah ist es so schön zu hören, und Noah fand Gnade bei Gott. Und Noah fand Gnade bei Gott. Warum fand er Gnade bei Gott? Er hörte auf Gott. Er tat, was Gott sagte. Bau dir eine Arche. Stell mal vor, so verrückt sein, in der Wüste ein Schiff zu bauen. Ein Wüstenschiff. In der Wüste. Er vertraute Gott und gehorchte Gott. Und weil er Gott gehorchte, Geschwister, wir finden bei Gott Gnade, wenn wir Gott anfangen zu gehorchen. Wenn wir anfangen, das zu tun, was er uns sagt. Nicht, was die Menschen uns sagen. Nicht, was unser Gefühl uns sagt. Nicht, was irgendwelche Stimmen uns sagen, was der Herr uns sagt. In den Tagen Noahs, die Leute achteten es nicht. Denen war alles egal. Noah lebte genauso in so einer Zeit wie unsere. Die war kein Grad besser. Aber Noah hat sich auf die Veränderung eingestellt. Der wusste, es wird regnen, auch wenn es bis dahin noch nie geregnet hat. In der Bibel steht, es hat noch nie geregnet bis zu diesem Augenblick. Wie soll das Wasser kommen? Und es ist auch noch nie von unten das Wasser hochgestiegen. Das war alles schön begrenzt. So, aber es war ihnen lächerlich und es ist Unsinn, was du da machst. Und deshalb lass dir nichts unterstellen. Tu das, was Gott dir sagt. Auch wenn die Leute sagen, das ist Unsinn, Blödsinn, sowas macht man nicht. Doch, ich mache das, weil Gott es mir gesagt hat. Deshalb, du musst deinen Weg allein gehen. Wenn Gott dich ruft, darfst nicht über deine Schulter gucken, wer geht mit mir mit. Gott ruft dich. Und du musst dein Fischernetz verlassen. Und du musst den Vater verlassen und Mutter verlassen und was weiß ich, wen du noch zu verlassen hast. Dieser Noah, die Leute mögen ihm gesagt haben, ja, woher nimmst du das raus, eine Arche zu bauen? Wer hat das geboten? Hast du auch geprüft? Wen hätte er prüfen lassen sollen? Wer war gläubig in der Zeit? Wer gehorchte Gott? Nur einer, der Gott gehorcht, kann auch prüfen, ob das vom Herrn ist oder nicht. Nur einer, der selbst im Heiligen Geist ist, nur einer, der selbst mit Gott wandelt, der könnte prüfen. Aber die anderen kannst du alle vergessen. Die kannst du vergessen. Nur, woher nimmst du das raus? Hier dich auf die Katastrophe vorzubereiten? Oder dass Hochwasser kommen wird? Oder was du da erzählt hast? Das ist alles Unsinn. Und es steht doch in der Bibel, dass er Gott gehorchte, auch wenn es noch nicht geregnet hat. Er wusste, der Regen wird kommen. Wenn, weißt du, Veränderung wird kommen, natürliche Veränderung wird kommen. Mach dich bereit. Noah, was du da erzählst, das hat es noch nie gegeben. Sowas war noch nie in der Geschichte. Gott geht neue Wege, auch in der Geschichte. Du musst also vergessen, was du gelernt hast, was früher war oder so weiter. Gott geht Wege, die sich noch nie wiederholt haben. geht neue Wege. Die Zeichen stehen auf Sturm in unserer Gesellschaft. Veränderungen sind angesagt. Ich werde also am Freitag zum Thema Desaster was sagen. Desaster, was es auch alles ist. Desaster warten auf uns und die sind schon perfekt da. Die müssen nur aus der Schublade rausgenommen werden. Und dann die Engel, die gebunden sind, die müssen nur freigelassen werden. Wir haben keine gute Wetterprognose. Sturm. Und wenn du das weißt, dass Sturm kommt, ein Orkan kommt, also wenn mein Vater wusste, dass da was ganz Gefährliches kommt, also Unwetter kommt, hat er genau geprüft, dass das Dach und sind alle Stellen dicht. Wenn das kommt, dass wir nicht überrascht sind. Offenbarung Kapitel 16, 17 bis 19, der siebte Engel, als er seine Schale ausgegossen hat auf die Städte der Heiden, die stürzten ein, die Städte der Heiden. Das sind keine guten Engel, diese Gerichtsengel. Und Gott hält sie zurück. Und nämlich das Gute dabei ist, dass Gott die Gerichte zurückhält. Und zwar, weil noch irgendjemand gerettet werden muss. Gott hält Gerichte zurück. Und deshalb können wir dankbar sein, dass es noch nichts passiert ist. Das hätte schon viel früher passieren sollen. Viel früher. Aber die sind noch zurückgehalten, die sind gebunden. Die können nicht machen, was sie wollen. Erst wenn das Maß voll ist, wenn kein Heiliger mehr da ist, wo niemand mehr betende Hände aufhebt. Wenn die alle weg sind. Wenn der Heilige Geist von der Erde genommen ist, dann können diese Gerichtsengel sich austoben. In Hesekiel Kapitel 38, 19 bis 20, da geht es auch um den Tag des Herrn, da werden sie alle zittern, wenn alle Mauern zu Boden fallen, wenn alle Dämme brechen und bersten und verschwinden. Der Tag des Herrn. Wenn alle menschlichen Begrenzungen, jetzt kann man das noch zusammenhalten. Aber es gibt dann Dinge, wo man plötzlich nichts mehr zusammenhalten kann. Da wirst du weggerissen. Denk an die Tsunami-Katastrophe. Verstehst du, da kommt diese Flut und da nimmt, selbst wenn die Mutter das Kind noch so umklammert, reißt das Kind ihr aus den Armen. Kann's nicht. Wenn alle Sicherheiten zerbrechen, wenn das Weltsystem zerbricht, wenn da nicht nur ein paar Tausend oder ein paar Hundert Leute sterben, sondern wenn ein paar Millionen und Milliarden, denn die Bibel sagt, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Kannst du es vorstellen? Was das für ein Chaos sein wird, für eine Katastrophe sein wird. Ich will dir nicht Angst machen. Aber wenn das kommt, dass du sagen kannst, ich habe einen herrlichen König. Ich habe Jesus. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Wenn ich diese Erde verlasse, ich habe ein ewiges Zuhause. Und Psalm 37, Vers 1 bis 10, die Übeltäter werden ausgerottet, die Erde verderbten. Die Erde wird von diesen Verderbern gereinigt. Und die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Wenn du hier auf dieser Welt noch bleiben möchtest und besitzen möchtest und was haben möchtest in dieser Welt, werde sanftmütig. Die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, lies die Seligpreisungen, die werden das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen. Weißt du, was das Sanftmut ist? Sich streichen lassen, sich berühren lassen. Sich angreifen lassen. Sanftmütig. Lass das Wort sanftmütig zergehen, mal meditiere über dieses Wort. Was ist ein Sanftmütiger? Weißt du, bisher haben Dinge Jahrtausende, Jahrhunderte gebraucht, bis sich's verändert. In dem letzten Jahrhundert hat es Jahrzehnte gebraucht. Heute geht es von Schlag auf Schlag, die Veränderungen. Stehst morgens auf und sagst, wo ist das Haus geblieben? Oder wo sind die geblieben? Oder wo ist das geblieben? Gott hat die Zeit verkürzt und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist eine große Veränderung, dass alles so schlagartig geht. Gott wird nach den Gerichten die Erde erneuern, durch sein Wort, durch seine Allmacht. Das Lamm, da wird plötzlich eine ganz andere Natürlichkeit sein. Das Lamm und Ochs und Löwe werden zusammen Gras fressen. Also die Natur wird total anders sein. Da wird einer den anderen nicht mehr auffressen. Da wird einer auf den anderen gar nicht eifersüchtig und neidisch mehr sein. Da wird eine ganz andere Natürlichkeit sein. Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Und aus den Schwertern werden wir Flugscharen machen. Und jetzt geht unser ganzes Geld in die Rüstung. Was könnten wir bezahlen, was könnten wir leisten, was könnten wir schaffen, wenn das Geld, das in die Rüstung geht, für die Armen, für unsere Sozialfälle oder für die Schwachen eingesetzt würde. Wir hätten Paradies auf Erden. Und genau das wird passieren. Da wird keiner mehr gegen den anderen kämpfen und versuchen zu kämpfen, das ist, wenn Jesus kommt. Wird Satans Macht gebrochen? Wenn Gottes Offenbarung und Ordnung wieder gilt, da wird die Natur auch den Menschen helfen. Bis jetzt kämpft die Natur gegen den Menschen, weil der Mensch gegen Gott kämpft und die Natur ist immer für ihren Schöpfer. Und die Natur dient immer ihrem Schöpfer. Und deshalb, wenn dann die Menschen für den Schöpfer sein werden und den Schöpfer wieder verehren werden und den Schöpfer wieder lieben werden, wird auch die Natur sogar ihr Beitrag leisten. Da werden Menschen 12-mal im Jahr ernten. 12-mal im Jahr werden sie ernten. Kannst du dir das vorstellen? Dein Apfelbaum trägt 12-mal Frucht im Jahr. Immer wieder frische, jeden Monat frische Äpfel. Da brauchst du keinen Supermarkt mehr. Da verstehe ich das auch so, dass sie nachher keinen Supermarkt mehr brauchen. Keine Krankheiten wird es mehr geben. Die Viren werden aussterben. Keine Traurigkeit, keine Depression, kein Sterben, kein Hunger, kein Verbrechen mehr. Eine ganz neue Weltordnung. Das ist die neue Weltordnung, die Gott schaffen will. Und die kann man nicht von oben her befehlen. Die kommt aus dem Herzen. Veränderungen werden kommen, ob du glaubst oder nicht. Ob du mitmachst oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Ob du dabei bist oder nicht, die werden kommen und die sind schon unterwegs. Ob es dir passt oder nicht. Der Crash der Banken wird kommen. Das wird kommen. Guck mal, ich habe gestern nicht getraut meinen Augen. Da mache ich Zeitung auf, da machen die Banken und alles, der ganze Kommerz macht Anzeige für Euro. Die werben für Euro. Der Euro darf nicht sterben. Also, das ist fast wie eine Todesanzeige. Der Euro darf nicht sterben. Und dann ist die Deutsche Bank und dann ist die Post und dann ist Telekom dabei. Alle, die Hand auf den Euro haben, die den Euro missbrauchen, der Euro darf nicht sterben. Also, wäre genauso, unser Kind darf nicht sterben. Der Euro darf nicht sterben. Aber das steht, ist angesagt. Weißt du, man versucht jetzt, den Euro am Leben noch zu halten. Der Euro darf nicht sterben, dass das so jetzt eine Beschwörung wäre. Und das ganzseitige Anzeigen, was das Geld kostet. Es ist Zeit zum Aufwachen. Wir müssen lernen, auf Gott zu horchen. Und Gott hat gesagt, zum Beispiel zum Elia, hat er gesagt, geh am Bach und verbirg dich. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Und er hat es überlebt. Mach dich also bereit, über Gott nachzudenken, über seine Führung und seine Leitung und seinen Plan für dein Leben. Wie soll ich weitermachen? Wie willst du überhaupt weitermachen? Sei doch ehrlich. Wie willst du die nächsten 10 Jahre leben? Um nicht weit zu denken. Ich könnte auch sagen, die nächsten 20 Jahre. Oder wie willst du die Ewigkeit erleben? Deine Ewigkeit. Und du musst also wissen, wenn ich das möchte, muss ich mich von Gott führen lassen. Ohne Führung Gottes passiert nichts. Da werde ich verführt. Da werde ich auf falsche Fährte gebracht. Gott muss mein Leben fest in der Hand haben. Dann kann ich mich positiv entwickeln. Du brauchst eine positive Entwicklung in deinem Leben. So ist es so wichtig, dass du unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Im Schatten des Allmächtigen. Und dann kann fliegen feurige Pfeile. Der Herr ist mein Schild und mein Schirm. Du wirst nicht vorbeikommen. Da wird scharf geschossen. Aber du hast das Schild des Glaubens. Du hast den Herrn. Und das prallt alles ab an dem Herrn. Alle deine Probleme, alle deine Schwierigkeiten müssen am Herrn abprallen. Verstehst du mich? Ist okay? Mach dich bereit auf eine neue Welt. Und vielleicht ist es gut, du denkst 5 Minuten mal nach. Wie wird die Welt unter der Herrschaft Gottes sein? Wenn Gott das Sagen hat, wenn ich einmal bei Gott bin, wenn ich einmal im Himmel bin, wenn ich einmal diese Erde verlassen habe, und das wird eine ganz große Veränderung sein, Entrückung, weg und dort beim Herrn. Soll ich dir sagen, was ich damals, als ich so nachdachte, wie wird die Welt bei Gott sein, wie werde ich das neue Leben, das andere Leben leben? Da werde ich keine Post mehr brauchen, keine Ämter, keinen Strom, kein Geld, keine Scheckkarte, die Rechnungen, ich werde all das gar nicht mehr brauchen. Keine Ärzte, keine Krankenhäuser, kein Personalausweis mehr. Der Herr kennt mich sowieso. Ich bin bei ihm bekannt. Keine Kontrollen, keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen, keine Geschäfte, kein Supermarkt. Ich werde nur so machen und dann wird all das sein, was ich brauche. Ehe sie rufen, will ich antworten, steht es in der Bibel. Ich werde kein Internet mehr brauchen. Ich werde mich mit Jupiter und Mars unterhalten können. Und diesen Planeten, die dort wohnen und bewohnen. Keine Handys, keine Telefone, keine Autos. Da wird es auch keine Umweltverschmutzung geben. Stell dir mal vor, eine Welt unter der Herrschaft Gottes. Da ist alles in Ordnung, die Natur. Ohne Werbung ist ja sowieso alles Verführung. Wie wird die Welt, denk drüber nach, wie wird die Welt, wenn Gott regiert, ohne Amerika und ohne Berlin, ohne Armee, ohne Arme und ohne Reiche, wenn die es gar nicht mehr gibt, wenn alle gleich viel haben und gleich wenig haben, gleich viel und gleich wenig, ohne Industrie, ohne Versicherungen. Und ich dachte mir, ist das viel zu schön, um wahr zu sein. Nein, das habe ich gedacht. Herr, das ist, was ich mir wünsche. Und dann fiel mir, während ich so nachdachte und betete und mich vom Herrn dieses bewegt habe, das wäre so schön, wenn ich das erleben könnte und würde. Und dann fiel mir ganz prompt die Bibelstelle ein. Gott hat einem oder die ihn lieben bereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Stell dir mal vor, das ist die große Veränderung, was du noch nie geträumt hast, nie gedacht hast, die nicht einmal gewünscht hast, sogar über deine Wünsche hinaus, was kein Auge gesehen hat. So, jetzt noch ganz kurz zum Sonntag, zu diesem Rahab-Treffen. Ich bin so dankbar. Ich schätze, dass etwa 100.000 Leute für uns hier in Berlin beten. Das ist eine ganze Menge, wo ich weiß. Und was mich ganz arg gefreut hat, die Gemeinde von Manhattan, also New York, wo David Wilkerson Pastor war, diese Gemeinde, Times Square Gemeinde, die schrieb mir, Pastor, wir beten für euch. Wir haben das am 11. September erlebt, was bei uns passierte. Wir sind nur ein paar Meilen weg davon gewesen und wir beten für euch, dass Gott seine schützende Hand über euch hält. Und so wie Gott damals über die Gemeinde von Times Square die Hand gehalten hat, von den 2500 Mitgliedern, da ist keiner zu Schaden gekommen. Der eine am Arbeitsplatz oder Auto verloren oder sonst was verloren, aber da ist keiner zu Schaden gekommen. Gott kann und Gott wird die Seinen bewahren. Und deshalb ist zwischen mir und Manhattan oder dieser Gemeinde, Times Square Gemeinde, schon eine enge Verbindung, denn ich habe David Wilkerson mal nach Deutschland gebracht und wir sind Freunde irgendwie gewesen und mit der Gemeinde verbunden und sie beten für uns am 26. Und das ist auch schön. So, Sie haben schon hinter sich vielleicht, wir sind noch mittendrin oder sind auf dem Weg dahin. Abraham betete für Lot und Gott hat gerettet, auch wenn es nur zehn gewesen wäre, aber das sind viel mehr, die in Berlin sind und ich bin sicher, Gott hat so viele Kinder Gottes in Berlin. Manchmal denkst du, du bist allein übrig geblieben. Nein, nein, Gott hat einmal gesagt, ich habe noch 7.000, die ihre Knie nicht gebeugt haben und Baal nicht angebetet haben und nicht diesen Bildern nachgelaufen sind. Du weißt gar nicht, wo die Gläubigen alle sitzen. Und ich bin so froh, dass ich das nicht weiß, sonst würde ich sie einladen, zu mir zu kommen. Also die 7.000, die ihre Knie noch nicht gebeugt haben. Und du denkst, oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Ist gut, dass du so denkst. Dann suchst du Gott und verlässt dich nicht auf die 7.000, die beten ja auch noch. Ich habe noch 7.000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Ich habe mal eine Beerdigung gehalten hier vom Institut, einem Beerdigungsinstitut, der hat den Auftrag bekommen. Und da sagen sie, sie möchten einen Pastor haben, aber einen gläubigen Pastor möchten sie haben. Und der soll entschieden predigen und evangelistisch predigen und missionarisch predigen, was weiß ich alles, und das könnten Sie, Herr Matutis. Da habe ich gesagt, ja. Und ich habe den Auftrag angenommen, aber ich wollte von den Leuten wissen, wieso gehen Sie nicht in Ihre Gemeinde, fragen nicht Ihren Pastor, dass der so evangelistisch, missionarisch und was weiß ich predigt, so am Grab. Und ja, dann habe ich aber die Bibel gesehen, also die war unterstrichen, die waren in einer Pfingstgemeinde gewesen, aber die haben mit der Pfingstgemeinde gebrochen, weil die so viel Enttäuschung erlebt haben. Die haben gesagt, wissen Sie, Herr Matthäus, wir sind von der Religion und von den ganzen Pfingstern und alles enttäuscht. Wir haben so viel Negatives erlebt, wie die uns behandelt haben und wir da kritisiert und geredet und geschwätzt haben. Wir wollen nur noch den Heiland. Wir wollen nur noch dem Heiland dienen und wir wollen nur dem Herrn Jesus. Und wir haben immer die Bibel gelesen, Pfingstjubel haben sie gehabt und die Pfingstjubellieder gesungen, also Pfingstler. Aber mit der Gemeinde haben wir gebrochen. Wir sind enttäuscht von den Christen. Und ich bin überzeugt, in Berlin gibt es so viele, die von Christen und Christentum und sogar von Pfingstler und Charismatiker enttäuscht sind. Und sie sagen, was die alles uns zugesetzt haben, die kritisieren nur, die nörgeln an uns rum, anstatt für uns zu beten und uns zu ermutigen, Weißt du, Leute haben manchmal spitze Zungen und sie müssen ihre Zungen reparieren vielleicht. Also und reden dummes Zeugs zusammen und Leute sind frustriert. Manchmal fragt man sich, warum kommst du nicht? Ja, bin beleidigt oder die haben mich gekränkt und negativ über mich geredet. Leute, hört auf, negativ übereinander zu reden, fangt an, füreinander zu beten. Dann erreicht ihr mehr. Füreinander zu beten, einander Gott darzubringen. Weißt du, wir müssen viel mehr über unsere Mitmenschen zu Gott reden, als statt zu den Mitmenschen. Hast du es gesehen? Hast du es gehört? Nein, sag Gott, was du gesehen und was du gehört hast und was du denkst und glaubst und vermutest. Sag Gott. Das ist viel wichtiger. Vielleicht merkst du, da ist jemand in Not oder in Schwierigkeiten. Sag es Gott. Und fang an, nicht da großen Skandal zu machen oder rumzugehen und zu missionieren. Abraham betete für Lot und hat den Lot herausgebetet. Er war Fürbitter. Und wir brauchen solche Fürbitter, die andere herausbeten. Und ich möchte euch jetzt motivieren, bis zu unserem Treffen betet für Leute, dass Gott sie berührt, Gott sie bewegt, Gott sie beschützt, Gott sie bedeckt. Wie auch immer. So, was werde ich tun? Ich werde hier sein, zuerst einmal. Vor 18 Uhr, um 18 Uhr wollen wir anfangen, pünktlich. Gott hat mir gesagt, also das möchte ich weitergeben, wenn du das willst, kannst machen, das ist dein Bier, nicht mein Problem. So, aber ich werde Vorrat für 3 Tage mir besorgen, etwas zum Essen, was ich nicht kochen muss, bin sowieso zu faul zum Kochen, was ich nicht kochen muss. Also dann Knäckebrot und Trockenfrüchte, Kerzen, ein bisschen Batterien, ein paar Batterien für Transistorradio. Mein Auto ein paar Tage vorher volltanken, das werde ich, mein Auto volltanken. Und dann etwas Bargeld zu Hause haben, wenn dann diese Automaten kein Geld mehr rausgeben oder was auch immer ist. Weißt du, wenn etwas zusammenbricht, dann trifft das alles. Ist wie ein Dominoeffekt oder so Kettenreaktion und so weiter. Und dann ganz bewusst, ich werde mich in der Hand Gottes legen. Komme, was da will. Ich gehöre Gott. Und mich kann niemand von der Macht und der Liebe Gottes trennen. Weder hohes noch tiefes, vergangenes, gegenwärtiges noch zukünftiges. Geschwister, wir müssen keine Panik haben. Die Kinder Gottes haben die beste Versicherung ihres Lebens. Wir haben die beste Versicherung. Wir sind gut abgesichert. Nach allen Seiten. Unten. Der Herr ist über uns. Der Herr ist neben uns. Der Herr ist vor uns. Der Herr ist hinter uns. Der Herr ist unter uns. Wo kann Gott noch sein? Der ist in uns. Halleluja. Und das ist was mich stark macht. Und dann noch, habe ich gesagt, mit Wasser. Ich würde also Wasser anschaffen und Wasser besorgen. Und wenn du kein Geld hast, jemand hat mir gesagt, ja, aber wir haben kein Geld. Ich habe gesagt, aber leere Flaschen habt ihr noch genug. Und da könnt ihr diese leeren Flaschen mit Wasser füllen, dass man Wasser hat. Denn gerade in Notzeiten, wenn irgendwas ist, Wasser braucht man, bis das sauberes Wasser ist, bis wieder alles auf Touren kommt, bis wieder alles anders gemacht ist und so weiter. Einfach Vorrat. Der kluge Mann sorgt vor. Sei nicht leichtfertig, sag, das geht mir nichts an. Ja, der Herr kommt so schnell, das geht zuck, zuck, zuck. Denk an die törichten Jungfrauen. Die Klugen haben gesagt, Leute, wir müssen Öl mitnehmen. Das könnte sein. Wenn es nicht ist, ist es auch gut. Aber es könnte sein. Und dann der Herr verzog. Und alle wurden schläfrig, kein Problem. Aber die haben vorgesorgt mit Öl. Und deshalb sorg für dein Leben vor. Geistlich, innerlich, äußerlich. Also du solltest vorsorgen für dein Leben. Und du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Deine Ewigkeit selbst in die Hand nehmen. Veränderungen werden kommen, das musst du selbst machen. Und andere ermutigen, mach du auch so. Selbst. Einfach ermutigen. Und das ist also nichts Außergewöhnliches oder sonst was. Es ist etwas Praktisches. Und dann wissen, für mich wird gebetet. Für dich wird gebetet. Jesus betet für dich. Der Heilige Geist betet für dich. So, ich freue mich für alle Gotteskinder, die hinter uns stehen. Das ist so schön zu wissen. Ich bin nicht allein. Und die halten einen auf dem Laufenden. Bruder Matthäus, das musst du auch noch lesen. Und das ist auch wichtig. Und der Herr hat dir, wie ich mit Bibelworten bombardiert werde, das ist schön, ist es lieb, ich freue mich. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, was er mir gesagt hat. Und wenn die anderen mir was sagen, ist nur noch eine Bestätigung für mich, für das, was der Herr mir gesagt hat. Wir brauchen also eine Bestätigung durch andere Mundzeugen oder durch andere Menschen und Mitmenschen, Brüder und Schwestern. Aber das Wichtigste ist, ich muss wissen. Was nützt es, wenn ich nicht weiß und alle wissen es? Und ich weiß es nicht. Ich muss es wissen. Ich muss es können. Ich muss es haben. Ich und nicht die anderen. So, lass uns aufstehen. Lass uns zum Heiland gehen. Veränderungen werden kommen. Aber in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, sagt der Herr. Ich habe die Welt überwunden. Und genau das gebe ich hier jetzt weiter. Veränderungen werden kommen, aber seid getrost. Gott hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, egal was kommt, egal wie es kommt, egal durch wen es kommt, egal wann es kommt, es spielt keine Rolle. Wir wissen, du hast alles unter Kontrolle. Halleluja. Veränderungen werden kommen und am meisten Veränderung passiert an uns heute Abend sogar. Meine Seele, mein Herz fixiert und konzentriert sich auf dich, Herr Jesus. Du bist in meinem Fokus. Du bist das Wichtigste. Selbst wenn Leib und Seele verschmachtet, Himmel und Erde vergeht, du bleibst mein Erlöser und mein Heiland. Und ich freue mich, dass ich dich habe. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja, halleluja. Und deshalb, wir werden diesen Rahab-Gottesdienst zu einem Freudentag machen, zu einem Jubeltag, zu einem Danktag, zu einem Lobtag. Der Herr ist Herr, der Herr hat alles in seiner Hand und der Herr lenkt und führt und leitet uns und wir sind sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Halleluja. Und Herr, wenn du im Boot bist, wenn du in der Gemeinde bist, wenn du in unserer Familie bist, wenn du in unserer Seele und in unserem Leben bist, dann können Stürme kommen. Du wirst die Stürme stillen, Herr. Halleluja. Auch wenn heute Abend irgendwo noch ein Sturm in irgendeinem Herzen tobt, welcher Art auch immer, wieso und warum und weshalb. Herr, du stillst diesen Sturm gerade jetzt. Halleluja, halleluja. Du stillst diesen Sturm gerade jetzt, lieber Heiland. Und du schenkst Frieden dem Strom gleich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.